Ja, ich darf euch ganz herzlich begrüßen heute Abend zu unserer Versammlung. Ich möchte die Evelyn auch grüßen, die zuhört. Und ich möchte auch euch, Albrecht und Rosi, ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid nur diesmal nicht die, die von am weitesten herkommen. Ich habe gesehen, da sind noch welche da, die sind noch von viel, viel weiter hergekommen. Stefan und Edith, freue mich sehr, dass ihr da seid. Ja, ich lese uns ein Wort aus Kolosser 1, 3 bis 6. Kolosser 1, 3 bis 6. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben an Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Erwartung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Von ihr habt ihr zuvor gehört im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst, wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Ich möchte mit uns beten. Ja, lieber Vater, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken, dass wir durch Jesus Christus Zugang zu dir haben, dass wir deine Gnade empfangen dürfen, dass du deine Gnade austeilst und dass sie überströmend ist, dass sie nie zu Ende geht und wir von dir her leben dürfen. Ich möchte auch danken, dass wir uns versammeln können heute Abend wieder unter deinem Wort. Möge doch dein Wort und das Evangelium in unseren Herzen groß werden. Möchtest du es senden? Und es auch das bewirken, lieber Vater, was du damit ausrichten möchtest. Ich danke dir, dass wir auch noch in Frieden zusammenkommen dürfen, dem Äußeren. Und ich bitte dich auch für den inneren Frieden, dass du uns ruhig machst und öffnest, dass du die Herzenstüren öffnest, dass wir dein Wort aufnehmen, dass es in Verständnis umgewandelt unser Leben durchdringt. Und so möchte ich dich bitten um deinen Segen fürs Reden, aber auch fürs Hören. Und wir dürfen sicher sein, dass du da bist, dass du gegenwärtig bist, dass du in uns lebst und dass du diese Stunde segnest. Hab Dank dafür. Amen. Amen. Wir singen ein Lied, und zwar singen wir das Lied 790. Wir singen nach der Melodie »Meinem Jesum lass ich nicht«. Und wir singen alle Strophen 1 bis 7. Der Albrecht hat mir ein Generalthema genannt, das soll über den Abend heute und auch morgen stehen. Erwählung Gottes und was sie für die Erwählten bedeutet. Und heute Abend Erwählung, der erste Teil, ein fundamentales Handlungsprinzip Gottes. Und jetzt dürfen wir dich um deinen Dienst bitten.
Ich hätte noch einen Gruß.
Ja.
Ich war heute bei der Evelyn heute Mittag und die lässt alle ganz herzlich grüßen. Und da wollte ich nochmal erinnern, die hat ja morgen Geburtstag und wenn er unterschreiben will, darf ich gerne noch tun.
Ja, vielen Dank. Ein Gruß von der Evelyn.
Guten Abend, liebe Geschwister.
Grüß die Alten.
Ja, danke für euer herzliches Willkommen heißen. Auch dir, Rainer, wir freuen uns, dass wir wieder hier sein dürfen, dass wir miteinander auf unseres Herrn Wort hören dürfen. Es soll jetzt an diesem Wochenende um die Erwählung Gottes gehen und was sie bedeutet. Nun, ich habe mir dann überlegt, soll ich das überhaupt in dieser Gemeinde bringen, das Thema? Das ist ja fast Eulen nach Athen tragen, wie man in der Welt sagt. Aber ich denke, das Thema Erwählung, das ist so bekannt, dass man sich immer wieder mal fragen muss, bin ich denn in der Lage, ja, anhand von wichtigen Schriftstellen jemand, der überhaupt keine Ahnung von dem Thema hat oder gar diesem Thema skeptisch oder feindlich gegenübersteht, kann ich dem das eigentlich erklären? Ja, und wenn man sich die Frage stellt, dann muss man immer wieder tief nachdenken, wie baue ich denn das auf, wo fange ich an, was lasse ich weg und so weiter. Und man merkt dann, sobald man etwas selber erklären muss, auch einer einzelnen Person, da sind manche Themen plötzlich ganz schwierig und man glaubt, man hat es gefressen. Ja? Entschuldigt, wenn ich das so sage. Ja? Man ist da schon praktisch drüber weg. Aber das ist nun leider oft nicht so. Und deshalb ist es ganz gut, dass wir immer wieder auch Grundsatzthemen behandeln und darüber reden. Folgende Unterthemen wollen wir behandeln. Erstens mal den Zweck der Auswahl und dann die Aufgabe der Erwählten, A, des Leibes Christi insgesamt und B, des einzelnen Heiligen. Morgen wollen wir dann den mehr praktischen Teil behandeln. Da geht es dann um die Konsequenz der Erwählung für unser Leben anhand erwählter Menschen in der Schrift. Wir werden dann einige Personen aus dem Alten Testament betrachten, Stücke aus ihrem Leben, wo wir dann dieses Prinzip der Erwählung Gottes in deren Leben umgesetzt sehen. Wie sieht es praktisch für diese Leute aus? Und dass wir dann auch dahin kommen, dass wir uns selber darin wiederfinden. Erwählung von einzelnen Gruppen und von Menschen, von einzelnen Menschen durch Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, ist eines seiner wichtigsten Handlungsprinzipien. Drei Punkte sind dazu für uns wichtig zum Einprägen in unsere Herzen. Erstens, wir finden dieses Prinzip in der ganzen Schrift, vom ersten bis zum letzten Blatt. Zweitens, es ist unabhängig von der jeweils herrschenden Haushaltung oder Heilsepoche. Drittens, wir finden in der Schrift eine Fülle einzelner Umsetzungen dieser Handlungsweise im Leben ganz verschiedener Gottesmenschen. Das Ziel unserer Betrachtung soll sein, dass wir verstehen bzw. das wieder neu in das Blickfeld rücken dieser wichtigen Lebensordnung und B, unser eigenes Leben in den uns von der Schrift vorgeführten Personen wiederfinden. Wenn ich zum Beispiel eine Biografie eines Menschen lese, dann entdecke ich unter Umständen, dass bestimmte Passagen dieser Biografie auch auf mich passen. Wenn ich die äußeren direkten Zusammenhänge abstrahiere und Prinzipien entdecke, dann merke ich, aha, der hat was Ähnliches erlebt wie ich. Oder ich erlebe gerade etwas Ähnliches wie der oder die. Und genau so sollte es uns eigentlich auch in der Schrift gehen, wenn wir dort Menschen reden hören, zum Beispiel Psalmisten oder Propheten oder Könige, dass wir irgendwo merken, aha, da arbeitet Gott mit dem Menschen auf die Weise und das macht er ja auch bei mir. Komisch, ja, oder auch nicht. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns in den Personen der Schrift wiederfinden, dann merken wir, dass wir begonnen haben oder fortgeschritten sind in göttlichem oder schriftgemäßen Denken. Und darum geht es ja eigentlich, weil wenn wir anfangen, göttlich oder schriftgemäß zu denken, dann fangen wir auch an, so zu handeln, gottgemäß. Ja, das Denken geht immer dem Handeln voraus, hoffentlich. Ja, Erwählung ist, wie gesagt, ein fundamentales Prinzip des Handelns Gottes. Wenn jemand das nicht versteht oder gar ausklammert, ablehnt, dann wird er beim Lesen der Schrift auf unüberwindbare Schwierigkeiten stoßen und er wird Gottes Handeln in seiner Schöpfung und in seinem eigenen Leben nie verstehen. Nie verstehen. Erwählung ist nie theoretisches, etwa für eine kleine elitäre Gruppe bestimmtes Gut, sondern immer zutiefst praktisches, das jeden einzelnen Glaubenden existenziell betrifft. Die ganze Schrift, das heißt Gott selber, zielt immer auf die Durchdringung und Veränderung unseres täglichen Lebens ab. Und das, obwohl sie sehr viel von Dingen redet, die entweder weit in der Zukunft liegen und die Vollendungsziele Gottes beschreiben. Einleiten möchte ich zu dem ersten Punkt Absicht und Ziel des Handelns Gottes aus Sprüche 16, Vers 4 lesen. Das ist ein sehr bekanntes Wort und es wird auch manchmal konträr diskutiert, aber es ist ziemlich einfach, wenn wir es so glauben, wie es da steht. Sprüche 16, Vers 4. Jahweh hat alles, da möchte ich gleich den Nachdruck auflegen, alles zu seiner Absicht gemacht. Auch den Gesetzlosen für den Tag des Unglücks. Ja, mit dem zweiten Teil, da haben wir mehr Schwierigkeiten im Nachdenken. Der erste Teil ist schon einmal ganz wichtig, wenn wir das kapiert haben, dass alles, was geschieht, in diesem Kosmos zur Absicht Gottes geschieht. Dann tun wir uns von vornherein gleich mal leichter, manche Dinge einfach auch zu ertragen, weil wir dann keine Erklärung für dies oder jenes haben, aber weil wir wissen, aha, auch das gehört wohl zur Absicht Gottes. Ob das, was da gerade abläuft, schön ist, ob es göttlich, im göttlichen Sinne ist, das ist was anderes. Denn manche Absichten Gottes, die sind auch wieder göttlich, ja. Man muss das so aussagen, ja, weil das ist ja, steckt ja gerade im zweiten Teil des Satzes. Auch der Gesetzlose, der darf am Tag des Unglücks Dinge tun, die letzten Endes ohne sein Willen Gottes Zielen dienen. Ja, und in dem Sinne hat auch Gott den Gesetzlosen zu seiner Absicht gemacht und er verwendet ihn, sein Ziel zu erreichen. Ohne dass der das vielleicht will, der sagt, ich schaffe gerade gegen Gott, ich will ja gar nicht, dass der sein Ziel erreicht. Und Gott erreicht es doch. Es ist erstaunlich und unendlich tröstlich und kostbar, dass der Salomo, der hat ja von Gott eine besondere Weisheit bekommen, dass er das so einfach ausdrücken kann. In diesem kurzen Satz. Ich möchte noch einen zweiten Zeuge nehmen, die von der Generalabsicht Gottes spricht und gleichzeitig mehrere Unterpunkte liefert. Von seinem Sohn sagt Gott durch Paulus in Kolosser 1, 15 bis 20. Das ist uns ja inhaltlich sicher bekannt. Welcher, nämlich Christus, das Bild des unsichtbaren Gottes ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn durch ihn oder in ihm in der Kraft seiner Person ist das All geschaffen worden. Alles in den Himmeln und alles auf der Erde Existierende, Sichtbares und Unsichtbares, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten oder Vollmächtige. Zweitens, das All ist durch ihn und für ihn geschaffen. Drittens, er ist vor allen. Und viertens, das All besteht zusammen durch ihn oder wird durch ihn zusammen oder auch am Leben erhalten. Wenn man es etwas freier wiedergeben möchte, kann man das durchaus so sagen. Und fünftens, er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, welcher sechstens der Anfang ist, siebtens der Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allem den Vorrang habe. Denn es war achtens das Wohlgefallen der ganzen Fülle in ihm, nämlich im Sohn zu wohnen, und neuntens durch ihn das All mit sich zu versöhnen, nachdem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes durch ihn. Es sei a. die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Dort steckt in diesen wenigen Versen etwas aufgeschlüsselter, ja, wie in Sprüche 16. Dort steht genau im Grunde dasselbe, aber durch Paulus hat Gott jetzt hier etwas breiter erklärt, was das alles beinhaltet, was da steht, Gott habe alles zu seiner Absicht gemacht. Ja, wie das im Einzelnen gegangen ist. Und da sehen wir, Christus ist der Anfang von allem, er ist der, auf den das alles zielt, ja, es ist für ihn geschaffen und er ist auch der, durch den Gott das ganze All mit ihm, mit seinem Vater versöhnt hat. Und zwar hat Gott eben die Stelle des Feindes eingenommen, ja, und hat dadurch die Versöhnung geschaffen, so wie wir das in 2. Korinther 5 lesen. Wenn wir das mal noch einmal kurz zusammenfassen, dann steht da, Gott hat alles zu seiner Absicht gemacht. Selbst der Gesetzlose und den Tag des Unglücks sind in seine Absicht eingewoben. Das All ist durch seinen Sohn und für seinen Sohn geschaffen. Und es wird durch den Sohn am Leben erhalten. Alles, was im Kosmos läuft, ob böse oder gut, ja, Gott wohlgefällig oder nicht wohlgefällig, kann nur deshalb ablaufen, weil der Christus dafür sorgt, dass das funktioniert. Sonst würde selbst die Finsternis nichts zu Wege bringen. Das sind Gedanken, die müssen wir einfach einmal durchdenken. Gerade auch in einer Zeit, wo wir viel Not sehen, ja, wo wir katastrophale Dinge ablaufen sehen, auch in unserem Land. Das ist jetzt so ganz nahe gekommen. Früher war das so ein bisschen mehr im Nahen Osten, was da gelaufen ist, oder im arabischen Frühling im Süden, im Norden Afrikas. Aber jetzt laufen die Dinge auch bei uns. Und da sieht es ganz anders aus, manchmal. Jetzt die Frage. Ja, ein Punkt fehlt da noch. Und? Das All ist bereits durch den Sohn versöhnt mit dem Vater. Das ist ein extra Thema, müssen wir jetzt einfach mal so stehen lassen. Frage: Können diese Vorgaben und die Tatsachen, die uns Paulus hier nennt, oder auch der Salomo in dem Sprüchewort, durch Rebellion und damit der Sünde schlicht durch irgendeine Aktion, durch irgendein Geschöpf Gottes, und sie sind ja alle erst nach seiner Absicht entstanden, ja, kann das etwa aufgehalten werden? Sicher nicht. Ja. Es kann weder aufgehoben noch durchkreuzt werden. Wird zwar von vielen ernsthaft bezweifelt, aber das kann auf keinen Fall passieren, sonst wäre Gott nicht Gott. Sonst gäbe es keine Heilsgewissheit, kein gelöstes, in der Freude des Glaubens geborgenes Wandern durch diese Zeit. Das ist die Frage, glauben wir das? Ja. Weil ist nicht ein Teil unseres Zeugnisses genau das, dass wir in einer gewissen Ruhe Gottes durch auch böse Zeiten gehen können? Ich denke, das ist ganz wichtig. Heute wird auch ja viel mit Angst gearbeitet und das dürfen wir nicht auch machen. Ja? Wir müssen da uns raushalten aus dieser Thematik. Jesaja 43, 13 steht, ja, von jeher bin ich derselbe und da ist niemand, der aus meiner Hand errette. Ich wirke und wer kann es abwenden oder wer kann es verhindern? Welch ein Wort hinein in unsere Zeit, die von fundamentalen Auflösungserscheinungen alles Normalen auf jeder Ebene gekennzeichnet ist. Nehmen wir noch einen dritten bestätigten Zeugen hinzu, in Epheser 1, 9 und 10. Das traue ich mich ja fast auch nicht zu lesen, aber ich lese es trotzdem. Indem er uns, nämlich seinen Auserwählten oder seinen Heiligen, kundgetan hat das Geheimnis seines Willens, entsprechend seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeitpunkte, das All unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. Nur von diesem Ziel her können wir eigentlich gottgemäß leben. Anders geht es gar nicht. Und werden dann nicht mehr umhergetrieben von jedem Wind der Leere oder von den Sorgen dieses Lebens in der Sichtbarkeit, die ja voller falscher Bilder und Zielsetzungen ist. Damit wäre im Grunde Zweck und Ziel des Handelns Gottes in einem globalen Sinn mal zusammengefasst. Nun wollen wir näher reingehen und den Zweck der Auswahl kurz betrachten. Zweiter Punkt, Zweck der Auswahl. Die zuvor genannten Absichten und Ziele Gottes, die muss er jetzt ja umsetzen. Ja, das muss ja jetzt praktisch lebensmäßig gelebt werden im Lauf der Heils- und Unheilsgeschichte. Und dazu benutzt der Herr eben das Prinzip der Auswahl und wie schon gesagt, unabhängig von den einzelnen Haushaltungen Gottes während der Heilsgeschichte. Wir lesen da in Römer 9 zum Beispiel 10 und 12, als die Kinder, nämlich Jakob und Esau, noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, auf dass der Vorsatz Gottes nach Auswahl bestände, nicht aus Werken, sondern aus dem Berufenden, wurde zu ihr, nämlich Rebekka, gesagt, der Größere wird dem Kleineren dienen. Von Abraham sagt Gott durch Jesaja, in Jesaja 51, Vers 2, blicket auf ihn, auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat. Denn ich rief ihn, den einen, oder als Einzelnen, und ich segnete ihn und mehrte ihn. Gott liefert uns dabei keine Erklärung, warum er diesen oder jene auserwählt hat. Er sagt nur, es sei so. Ja. Allerdings gibt es in der Schrift genügend Hintergrundwissen, die uns unbeantwortete Fragen zu diesem Themenkomplex aushalten lassen und uns trotzdem in die Anbetung bringen. Zum Beispiel Römer 11, Vers 4 und 5, wo Paulus auf die Geschichte mit dem Elia eingeht, der einmal zu Gott gesagt hat in seiner Bedrängnis: Ich bin bloß noch einer da, einer ist noch da, ich bin noch übrig geblieben, alle anderen sind alle wieder göttlich, sagt der Elia in seiner Seelennot, ja, zu seinem Gott. Nachdem das auf dem Karmel gründlich schief gegangen ist, da gab es zwar eine Riesendemonstration Gottes mit dem Feuer, aber das ganz Wichtige ist nicht passiert, nämlich dass der Ahab umgekehrt ist. Ja, und das hat der Elia sofort erkannt. Wenn der Ahab nicht umkehrt, dann bringt das ganze Geschrei des Volkes gar nichts. Der Kopf muss in die richtige Richtung laufen. Dann laufen zumindest ein Teil von denen, die unterhalb sind, dem Kopf nach. Da aber der Kopf nicht umgekehrt war, deshalb ist der Elia zutiefst deprimiert und weggelaufen. Natürlich hat ihm die Isäbel nach dem Leben getrachtet, aber ich behaupte mal, das war nicht das eigentliche Problem, sondern das eigentliche Problem war die ganze Machtdemonstration, so wie Zeichen kein Glauben bewirken, so hat dieses Machtzeichen nicht die Umkehr der wichtigsten Leute bewirkt. Und jetzt sagt Gott in dem Zusammenhang, was war ihm die göttliche Antwort? Römer 11, Vers 4 und 5. Ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann, welche dem Baal das Knie nicht gebeugt haben. Und jetzt die Schlussfolgerung von Paulus. Also ist auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Wahl der Gnade. Das heißt, Gott wählt immer so viele Leute aus, wie er braucht, um seine Geschichte vorwärts zu bringen. Ja? So viele wählt er aus. Er braucht gar nicht alle jetzt. Und damit macht Paulus deutlich, dass nach Wahl der Gnade Einzelne aus Israel zum Beispiel auch zum Leib Christi hinzugetan werden. Das ist eine Deutung von Römer 11, Vers 4 und 5. Und natürlich gab es auch zur Zeit Jesu Auserwählte, ja, die den Herrn als den erkannt haben, zu was er eigentlich gekommen war. Das waren auch Auserwählte aus Israel. Ja. Und mit denen hat er gearbeitet. Die Kernpunkte aus dem Gelesenen sind, dass der Vorsatz Gottes auf dem Prinzip der Auswahl besteht. Und dass Gott in jeder Generation jeweils einen Überrest, eben eine Auswahl für sich, für seine Zwecke übrig lässt. Israel zum Beispiel war um der Versöhnung des Kosmos willen vorübergehend verworfen worden, lehrt uns Paulus in Römer 11. Ja, deren Fall ist den Nationen und dem ganzen Kosmos zum Heil geworden. Und deshalb sagt er weiter, deshalb wird auch die Wiederannahme Israels Leben aus Toten bedeuten. Leben für alle übrigen. Durch einen Erstling heiligt er die ganze Restmasse, aus welcher der Erstling genommen ist. So lesen wir es in Römer 11. Oder wenn man es in einen Satz verdichtet, dann könnte man sagen, Gott wählt wenige durch Gnade zum Segen und zur Rettung der vielen Nichterwählten aus. Ja, ich sage es noch einmal. Gott wählt wenige durch Gnade zum Segen und zur Rettung der vielen Nichterwählten aus. Gott hat damals Abraham auserwählt, hat ihn von Ur nach Haran geschafft und dann von Haran in das verheißene Land und hat ihm gesagt, durch deinen Samen werden gesegnet werden alle Generationen der Erde. Also da sind ja noch eine ganze Menge gar nicht dabei, ja, von jetzt aus gesehen. Die sind alle durch den Samen des aus Abraham Kommenden gesegnet. Also hat doch Gott den Abraham, den Einzelnen, erwählt, um die Masse der damals Nicht-Erwählten zu segnen. Und letztlich auch dann den zu bringen, der alles Elend wieder beseitigt, der für die Sünde bezahlt, ja, der schafft, dass alles wieder zurückkommen kann. Und genau das macht Gott mit jedem Erwählten. Da wären wir jetzt am dritten Punkt, die Aufgabe der Erwählten. Erster Unterpunkt 3.1, der Leib Christi als Ganzes. Frage, wozu ist denn die Versammlung auf der Erde vorhanden? 1. Korinther 4, Vers 9, das wisst ihr alle auswendig, denn mich dünkt, dass Gott uns die Apostel als die Letzten dargestellt hat, wie zum Tode bestimmt, denn wir sind dem Kosmos ein Schauspiel oder ein Theater, ein Theatron geworden, sowohl Engel als auch Menschen. Nun könnte jemand sagen, naja, das Wort gilt ja eben für Apostel, könnte man einwenden. In Vers 16 aber ermahnt Paulus die Korinther, jedoch, ich bitte euch, werdet meine Nachahmer. Also steckt doch in dieser Aufgabe, ein Theaterdarsteller zu sein. Das sind nicht nur die Apostel angesprochen, sondern jeder, weil der Paulus sagt, ihr sollt meine Nachahmer werden. Das heißt, ihr sollt euch bewusst machen, dass Gott euch, jeden Einzelnen in der Gemeinde, zu dem genau selben Zweck verwendet, wie er mich, den Apostel, verwendet. Und auch den Timotheus, der in diesem Brief mitverantwortet hat, beziehungsweise es war, glaube ich, der Sosthenes im ersten Brief. Jetzt haben wir aber in Epheser 3, Vers 10 und 11 das andere Wort, auf das jetzt, das heißt, während des gegenwärtigen bösen Äons, seit es die Gemeinde gibt, ja, in welchem er die Versammlung auf der Erde sammelt und zubereitet, dass während diesem Jetzt, dieser Jetzt-Zeit den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örtern, und das sind ja die, gegen die unser Kampf ist, ja, nach Epheser 6, durch die Versammlung kundgetan werde, die gar buntfarbene Weisheit Gottes, entsprechend dem Vorsatz der Äonen, den er gefasst hat in Christo Jesu, unserem Herrn. Es entspricht also dem Vorsatz Gottes, dass du und ich, ja, jeder Einzelne, den er auf den neuen und lebendigen Weg gestellt hat, genau zu diesem Zweck hier ist, ja, dass er durch uns etwas darstellt von seiner Weisheit. Und da die buntfarbig ist, ja, hat jeder Einzelne was Individuelles in seinem Leben darzustellen. Ja. Da kann es Überschneidungen geben zwischen einem Bruder und einer Schwester, aber trotzdem handelt Gott da individuell. Der eine, der wird in der Öffentlichkeit bekannt, und der andere, der ist völlig unbekannt. Der liegt vielleicht Jahrzehnte im Krankenbett, ja, und kann gar nichts tun. Und trotzdem verwendet ihn Gott zu der Darstellung an die unsichtbare und die sichtbare Welt. Ja. Und darüber kann man sich dann auch trösten. Wenn ich jetzt gerade gar nichts machen kann, dann weiß ich, aha, Gott, ich weiß zwar nicht, was er jetzt gerade mit mir oder durch mich macht, aber er macht was. Er macht was. Und daran kann ich mich schon einmal halten. Weil das war ja Vorsatz oder ist Vorsatz Gottes, den er gefasst hat, vor Grundlegung der Welt schon. Das, was jetzt abläuft in deinem und meinem Leben. Und das muss man sich immer wieder ganz persönlich bewusst machen, das sage ich mir jetzt auch selber zur Ermahnung, weil ich vergesse das ja auch, wenn ich im Alltag bin. Ja, dann rege ich mich über dies und jenes auf, anstatt dass ich dran denke, Moment mal, du bist doch für Gott unterwegs hier. Ja, und nicht, ja, dich darüber aufzuregen, über was da gerade läuft. Früher in der Heilsgeschichte, da hat Gott aus dem Volk Israel und davor auch Einzelne für seinen Zweck erwählt und Menschen dazu benutzt, nämlich seinen Weg und seine Weisheit darzustellen. Und jetzt, da die Gemeinde nun da ist, so lernen wir aus den gelesenen Worten, dass dazu die Versammlung da sei. Die ganze Versammlung. Und ich möchte sogar so weit gehen, die Versammlung besteht ja aus solchen, die gar nicht mehr hier sind. Sie besteht aus solchen, die noch gar nicht dazugehören, momentan, rein äußerlich. Und es ist ein kleiner Teil, der jetzt bewusst Leib Jesu ist, ja, hier auf dieser Erde. Die ganze Versammlung benutzt Gott. Ja, wie der das auf die Reihe kriegt, das werden wir dann droben mal sehen. Aber die ganze Versammlung benutzt er. Und deshalb möchte ich mal fragen, woraus besteht denn die Versammlung? Natürlich eine rhetorische Frage. Aus den Gliedern, den einzelnen Auserwählten und damit seinen Heiligen. Und damit geschieht es an und mit jedem, der von Neuem oder von oben her oder aus Geist geboren ist, wie der Herr Jesus selber dem Nikodemus gegenüber sagt, oder, wenn wir 1. Korinther 1, Vers 30 nehmen, jedem, der aus Gott in Christo Jesu ist. Oder 2. Korinther 5, Vers 17, jedem, der in Christo eine neue Schöpfung ist. Ja, das sind drei Beschreibungen für ein und dieselbe Sache, dass jemand von Gott erwählt ist, von Neuem geboren, dem Geiste nach neu gezeugt ist. Und genau diese Personen verwendet er für sich selber. Damit sind wir beim einzelnen Heiligen angekommen. Paulus nimmt, das wäre der 3.2, Überschrift, der einzelne Heilige. Paulus nimmt in Römer 9 die Erwählung Jakobs und das an die zweite Stelle oder zurücksetzen Esaus als Beispiel. Im zweiten Teil werden wir dann noch mehr Auserwählte aus der Schrift bzw. einzelne Begebenheiten aus ihrem Leben herausgreifen, um daran für unsere eigene Führung zu lernen. Über David sagt Paulus zu diesem Thema in der Synagoge zu Antiochien in Pisidien, eine ganz wichtige Stelle zum Thema Erwählung. Wir werden gleich sehen, warum. Apostelgeschichte 13, da lese ich zunächst einmal Vers 21 und 22. Mitten hinein in den Zusammenhang: und Gott gab ihnen Saul, nämlich Israel, als König, den Sohn Kis aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Hier übrigens erfahren wir, dass der Saul auch 40 Jahre regiert hat. Im Alten Testament steht es gar nicht. Ja. Paulus nennt es hier und wir erfahren es damit. Und nachdem er ihn weggetan hatte, Klammer auf, Gott hat alles zu seiner Absicht gemacht, Klammer zu. Nachdem er, Gott, den Saul weggenommen hatte, erweckte er ihnen David zum König. Achten wir jetzt ganz genau auf die Ausdrucksweise der Schrift. Welchem er auch Zeugnis gab und sprach: ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen. Gott hat alles zu seiner Absicht gemacht, den David erwählt, ja? Der meinen ganzen Willen tun wird. Und jetzt kommen wir und sagen, ah, da ist es doch mit der Batseba gewesen. Und dann ist er doch davongelaufen, nachdem er erlebt hat, dass er zweimal da durchgekommen ist, als der Saul ihn verfolgt hat und so weiter. Und da sagt er, ach, vielleicht bringt er mich doch noch um, jetzt haue ich am besten ab zu den Philistern. Und wir fangen an, David darüber zu richten. Natürlich, menschlich kann man darüber nachdenken, aber müssen da vorsichtig sein, wenn wir das tun. Ja, weil der Paulus uns hier eine ganz klare Erklärung abliefert. Gott schafft es, dass Gott durch den David, von dem wir tausend böse Dinge lesen in der Schrift, seinen Willen geschehen lässt in Israel und den durch den David zu Ende bringt. Das müssen wir jetzt einfach mal glauben, dass das so ist. Wenn wir das tun, dann haben wir gewonnen für uns selber. Ja? Weil dann fangen wir auch an, wenn wir mal denken, ja, jetzt bin ich aber völlig aus dem Ruder, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was jetzt Gott will im Moment. Ja? Ist das noch okay oder ist das nicht okay? Ja, was passiert denn jetzt gerade? Dann muss ich mich drauf zurückbesinnen auf solche Worte. Dann kann ich mir das auf den Zettel schreiben und mir immer wieder vorlesen. Gott hat den David erweckt, ja, der so viel auf dem Kerbholz hatte, und trotzdem hat es Gott geschafft, seinen ganzen Willen durch ihn durchzuführen, für diese Zeit, für die er ihn auf der Erde leben ließ. Vers 36 kommt jetzt ein ganz wichtiger Satz hinternach. Dazwischen drin, das möchte ich jetzt gar nicht betrachten, sondern nur das, was über den David ganz persönlich gesagt ist. Also im Vers 22 haben wir gelesen: der meinen ganzen Willen tun wird, 36, den David freilich, als er zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hatte, ist entschlafen. Und er wurde zu seinen Vätern versammelt und sah die Verwesung. Da geht es ja um die Auferstehung Jesu. Das Zitat aus dem Psalm 16: wirst nicht zulassen, dass dein Frommer die Verwesung sähe. Aber jetzt gehen wir mal ganz persönlich zu dem David. Wann hat also Gott das Leben Davids beendet? Doch als er alles durch den David vollendet hatte, was er vollenden wollte. Keinen Tag früher, keinen Tag später. Auch die Umstände, unter welchen der David aus diesem Leben gegangen ist, die hat Gott alle definiert. Was lesen wir von den Gliedern des Leibes? Was tun die? Die entschlafen durch Jesum. Egal welche Umstände, ja, da möchten wir dann urteilen, ja, wie kann man so aus dem Leben gehen? Ja? Vorsicht, ja? Durch Jesum entschlafen, sagt der Paulus, für die Leibesglieder. Und da sagt er nicht, das ist nur die ganz Heilige damit gemeint, ja. Und denen, wo wir alles so logisch nachvollziehen können, was da alles so passierte in deren Leben. Nein. Hier steht was ganz anderes. Das Wort geht uns ganz persönlich an, denn hier ist die Auswahl und der damit verfolgte Zweck unseres Gottes direkt miteinander verknüpft. Es würde allein Davids Lebensbild genügen, um daran Gottes Auswahl unter Darstellung seiner Weisheit im Leben der Seinen zu erforschen und zu belegen. Ja, dass Gott das so macht, wird allein Davids Leben ausreichen. Wir haben ja viele Beispiele, zig Beispiele, wo wir das lesen können. Es geht nämlich nicht darum, dass wir immer perfekt und fehlerlos handeln. Das ist unserem Vollkommenheit, jetzt sage ich mal ein unschönes Wort, unserem Vollkommenheitswahn, ja, entspricht es nämlich gar nicht. Ja. Wir wollen immer alles perfekt machen. Und der Herr ist damit zufrieden, dass ich unperfekt bin, ja, dass ich fehlbar bin, dass ich manches falsch mache. Da kommt der Herr mit klar. Natürlich ist es nicht schön. Und ich muss hingehen und sagen, Herr, jetzt habe ich dich wieder betrübt. Und damit ist es aber auch schon erledigt. Vielleicht muss ich zu jemand hingehen und sagen, du, ich habe dir wehgetan, bitte verzeih mir. Ich möchte, dass es nicht geschehen ist, aber es ist nun mal passiert. Aber trotzdem geht es nicht darum, dass ich immer fehlerlos handle, dass ich womöglich keinen Hang zur Sünde mehr in mir spüre. Ja, deshalb sind ja Leute früher ins Kloster gegangen. Man muss sie nicht verurteilen, aber das war ein Grund. Sie wollten irgendwie der Sünde entfliehen und es geht nicht. Ja? Gott kommt damit klar in unserem Leben. Und es geht auch nicht darum, dass ich alle seine Führungen sofort mit einem Halleluja auf den Lippen hinnehme. Da geht es auch nicht drum. Was sagte Paulus in 2. Korinther 5? In diesem Leibe seufzen wir beschwert, steht da im zweiten Mal, wo er es nennt. Ja? Beschwert. Es steht nicht da, dass wir dauernd beschwert seufzen. Es steht auch nicht da, aber es kommt vor. Und Gott kommt damit klar. Das ist das Entscheidende, was ich lernen darf daraus. Jeder Heilige soll in dem Bewusstsein leben, dass wir etwa so formulieren können, der Herr hat mich auserwählt, um seinen Willen in und mit mir auszuführen. Oder ich bin nicht für mich selber da, sondern für den Herrn selbst. 24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche. Ob ich da jetzt gerade Urlaub mache oder im Geschäft bin oder zu Hause bin, völlig nebensächlich. Es gilt trotzdem, der Herr hat mich auserwählt, um seinen Willen in und mit mir auszuführen. So wie beim David zum Beispiel. Und es geht für mich ganz persönlich, sage ich mir jetzt auch ganz persönlich selber, dazu ein vorbehaltloses Ja zu sagen. Ja? Dass ich sage, jawohl Herr, so ist es, so muss ich das sehen. Sonst werde ich verrückt in meinem Leben, wenn ich es so nicht sehe. Und das ist doch auch die Konsequenz der Lebensübergabe an den Herrn, die wir auf sein Ziehen hin einmal vollzogen haben. Lebensübergabe heißt ja, ich bin jetzt nicht mehr mir selber, sondern ich gehöre jetzt meinem Gott ab jetzt. Was sagt Paulus in 2. Korinther 5? Auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und der sich für sie hingegeben hat. Das ist doch genau der Punkt. Ja? Also muss es immer wieder in meinem Leben darum gehen, dass ich ein Ja finde, ja, zu dem, dass Gott mit mir machen will und darf, was er will. Weil es um seine Sache geht in meinem Leben. Immer geht es um seine Sache. Wir dürfen uns da auch gegenseitig den wichtigen Dienst der Fürbitte tun, gleich dem Hebräerbriefschreiber. Der schreibt nämlich seinen Briefempfängern, und ich habe das als durchaus universale Aussage empfunden beim Lesen, obwohl er ja natürlich an, ja, sogar eine ganz enge Gruppe schreibt. Der Hebräerbrief ist ja eigentlich an Menschen aus dem Priestertum Israels geschrieben, die zum Glauben an Christus gekommen sind, deshalb ihren ganzen jüdischen Ritus abgelegt haben und deshalb sind sie mittellos geworden. Aus der Synagoge ausgeschlossen, die haben keinen Zehnten mehr bekommen und so weiter und so weiter. Und die waren jetzt in Gefahr, ja, weil der Herr nun immer doch nicht gekommen war, wieder zurückzufallen, ja, abzufallen. Hebräer 6, das große diskutierte Thema dort, ja, ihr wisst, was ich meine, das geht genau um den Fall, um diese Priester. Und denen schreibt er jetzt: Der Gott des Friedens aber, der Wiederbringer aus Toten, das ist eine charakteristische Bezeichnung Gottes gleichsam, unseres Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, in dem Blut des ewigen Bundes, der vollende euch in jedem guten Werk, um seinen Willen zu tun oder getan zu haben, in euch schaffend, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesum Christum, welchem die Herrlichkeit sei, in die Zeitalter der Zeitalter. Amen. Also der Hebräerbriefschreiber, der bittet darum, dass der Herr einen jeden darin vollenden möge, dass er durch ihn seinen Willen ausführt. Ja, das ist doch das, um was es auch in meinem Leben und in jedem Leben seiner Kinder gehen soll. Sein Wille zur Ausführung kommt. Alle Vorbilder in der Schrift, ob in der Zeit vor oder nach dem Lebenserdenwandel Jesu, das waren Menschen, wenn wir das Jakobuswort hier dazu nehmen wollen, mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Ja, der Elia, der ist auch davon gelaufen, als er das Elend gesehen hat auf dem Karmel und ihm dann noch mit dem Leben, also mit dem Tod gedroht wurde, dann ist er einfach weggelaufen. Dieser große Mann Gottes. Ist es nicht schön, dass das auch in der Bibel steht? Bin auch schon weggelaufen, ja? Aus der Schule Gottes, ja? Wollte weglaufen. Wer hat das noch nicht erlebt in irgendeiner Form? Und dann ist es doch tröstlich, dass Gott wartet, bis der keine Kraft mehr hat und dann kriegt er noch Engelspeise und darf noch einmal 40 Tage laufen. Und dann sagt Gott zu ihm: Was tust du hier, Elia? Du gehst jetzt mal schnell nach Syrien und salbst den Hazael zum König und den Nachfolger vom gegenwärtigen König, den Joram war es, glaube ich, den salbst du zum König über Israel. Ja, Gott hat nicht gesagt, jetzt kriegst du alles ab, alles Feuer lasse ich jetzt runter auf dich. Nee. Der Herr hat ihn dort aufgefangen, wo er hingelaufen war. Das ist schön. Ja. Und daran darf ich mich halten. Und deshalb kann ich sagen, alle Erwählten sind von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Sie mussten nämlich immer wieder und immer neu den Gehorsam unter diese göttlichen Prämissen stellen, was als Auserwählter für Aufgaben da sind. Und sie taten das trotz aller menschlichen Schwachheit und Unzulänglichkeiten und nicht selten über Umwege. Ja, das war auch ein Umweg vom Elia, dass er da nach dem Horeb gelaufen ist. Er musste nämlich nachher wieder zurücklaufen und in die andere Richtung von Gott gesandt werden. Ja. Und was war mit dem Jona? Der wollte nach Tarsis fahren und Gott hat es gelingen lassen und er kam bis raus aufs Wasser und dann kam der Sturm. Und was ist passiert? Gott hat ihn doch nach Ninive geschickt Und es war erfolgreich, was der dort gepredigt hat. Die haben Buße getan und das Gericht ist verzögert worden damals. Ja? Ein Umweg, und doch hat Gott durch den Jona seinen Willen durchgeführt. Und er hat nicht den anderen geschwind erwählt, sondern er hat beschlossen, der Jona macht es, der kann machen, was er will, den kriege ich dahin. Und genauso ist es doch auch bei jedem von uns. Gott kriegt uns dorthin, wo er uns haben will. Und das ist tröstlich. Wir können unserem Gott, entschuldigt, wenn ich das jetzt so sage, wir könnten es ihm eigentlich manchmal vereinfachen, ja, indem wir einfach ein Ja finden und sagen, ja Herr, jetzt möchte ich doch den Weg gehen. Ich habe zwar überhaupt keine Lust, jetzt den Weg zu gehen, weil in meinen Augen wäre der andere Weg besser. Aber jetzt will ich einfach doch deinen Weg gehen. Und der ist immer kürzer, auch wenn er manchmal scheinbar mehr Kraft kostet, wie der, den ich mir selber vorstelle. Und ist es nicht das, dass das genau die Menschen Gottes ausgezeichnet hat, ja? Dass sie trotz ihrer Unzulänglichkeit, ihrer Fehler, die sie gemacht haben, die Sünden, die sie begangen haben, dass sie trotzdem die Werkzeuge Gottes waren, durch die er das durchgezogen hat, was er wollte. Das hat eben der Paulus, hat es dem David als Zeugnis ausgestellt, dort in Apostelgeschichte 13. Gehen wir zum Schluss für den ersten Teil noch zum Paulus, bin gleich fertig, dem Lehrer der Nationen. Er war nicht nur ein Modell für die Zurechtbringung Israels, dass er durch Säen seines Messias zur Umkehr kommt, sondern er war ein Vorbild für jeden Glaubenden, wie er uns selber Zeugnis gibt in 1. Timotheus 1, 14 bis 16. Das möchte ich jetzt vorlesen. Über die Maßen aber ist die Gnade des Herrn überströmend geworden mit Glauben und Liebe, die in Christo Jesus sind. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Oder man könnte es auch so wiedergeben, sodass es alle annehmen sollten. So klar ist das Wort, dass Christus in den Kosmos gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Und darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, auf dass an mir, dem Ersten, Jesus Christus, die ganze Langmut erzeige. Zum Vorbild oder zum Urbild oder zum Grundtypus für die, welche glauben werden zum äonischen Leben. Das heißt, Gott hat für den, den er praktisch als Ersten zum Leib des Christus berufen hatte, das war ja Paulus, ja, den hat er vor Grundlegung der Welt erwählt und den hat er sogar dem Christus verfolgen lassen. Und dann hat er ihn geholt. Und deshalb kann der Paulus sagen, ich bin der Erste der Sünder. Das sagt er deshalb, weil er den Christus verfolgt hat. Der Jesus hat ihm ja gesagt, in der Begegnung, Saul, was verfolgst du? Mich! Ja? Und an der Stelle bekennt der Paulus, der Herr hat an mir seine ganze Barmherzigkeit erzeigt. Und nicht nur zu dem Zeitpunkt, wo er zum Glauben kam, sondern das ganze Leben hindurch hat er Barmherzigkeit erzeigt. Zum Vorbild für alle, die da glauben werden, zum äonischen Leben. Hier sehen wir Paulus als Vorbild für jene, die nach ihm zum äonischen Leben glauben sollten. Logischerweise auch für dich und mich. Oberflächlich betrachtet erscheint es, als ob er mit dieser Aussage maßlos übertreibt. Aber das ist völlig ausgeschlossen. Denn der Herr muss ihm diese Bestimmung genauso offenbart haben wie alles Übrige seines Evangeliums auch. Nämlich, dass er der Erste der Sünder war und dass der Jesus seine ganze Barmherzigkeit, ja, ihm gegenüber ausgegossen hat. Dass er der Erste der Sünder ist, ja, und dass er jetzt ein Vorbild für alle Glaubenden sein darf. Das ist fast nicht fassbar, ja. Und doch ist es so. In Römer 15, Vers 18, da sagt Paulus, denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk. Wenn wir nun Paulus' Auftrag vom Zweck seines Dienstes noch in Kolosser 1 etwas nachlesen, dann sehen wir gleichzeitig auch die Zielabsicht Gottes hinter unserem Leben, eines jeden seiner Heiligen. Wir wollen nicht den ganzen Verszusammenhang lesen, der von Vers 24 schon beginnt, sondern 27 bis 29. Denen, nämlich seinen Heiligen, Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Nationen. Welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit? Den wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen, jeden Menschen lehren in aller Weisheit, auf dass wir jeden Menschen zielausgerichtet in Christo darstellen. Wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Das hier Gesagte, das steht in keinem Widerspruch dazu, dass jetzt in dem gegenwärtigen bösen Äon nur eine Auswahl zum Glauben und zur Neuzeugung kommt. Ja, in dem Sinne sind diese Verse gesprochen für die Glaubenden jetzt, die sollen alle vollkommen oder zielausgerichtet in Christo dargestellt werden. Aber das ist ja nur für den Anbruch. Ja. Das eigentliche Ziel ist ja, dass das ganze All hier in dieser Weise vollkommen in Christo dargestellt werden soll. Epheser 1, 9 und 10 zum Beispiel. Ja. Das bedeutet, das, was jetzt der Herr mit seiner Gemeinde macht, ja, und dabei gleichzeitig eine Darstellung vollbringt an die sichtbare und unsichtbare Welt, darum geht es auch in Bezug auf alles Übrige in der Schöpfung. Jedes Geschöpf, können wir dann sagen, in Christo zielausgerichtet darzustellen. Alle geschaffenen Wesen sollen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass in keinem anderen das Heil ist, als nur in Christus Jesus, unserem Herrn. Jeder Mensch, ja jedes Geschöpf letztlich, soll im Ziel vollkommen in Christo dargestellt werden. Frage, welche Konsequenz folgt nun für dich und mich aus den beiden Stellen in 1. Timotheus 1 oder Kolosser 1? Doch jene, dass die Aufgabe, die Paulus für sich und Timotheus hier definiert hat, auch die unsere ist, oder nicht? Dazu gehen wir über diese Erde. Wozu andere hier sind oder hier zu sein glauben, das ist für uns nicht wichtig. Wir bezeugen ihnen unsere Aufgabe, müssen sie weder von der unsrigen überzeugen, noch umgekehrt müssen wir uns vor andere Wagen spannen lassen. Die Frage ist jetzt doch, durch was erzieht mich denn jetzt Gott für diesen Dienst? Und das ist so ernüchternd wie einfach. Philipper 2, Vers 14 bis 16, da steht was ganz eigenartig Einfaches. Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen. Und jetzt die Schlussfolgerung, auf dass ihr tadellos und lauter seid. Unbescholtene Kinder inmitten eines durchgedrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr scheint wie Lichter in dem Kosmos darstellend oder besser eigentlich festhaltend und damit natürlich auch darstellend das Wort des Lebens. Oder in 1. Korinther 10, Vers 31 sagt Paulus den Korinthern, ob ihr nun esset oder trinket oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Oder in Kolosser 3,17, alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott, dem Vater, durch ihn. So einfach ist letztlich konsequentes Glaubensleben oder Leben eines erwählten Menschen. Es ist nicht kompliziert. Wir machen es nur dann kompliziert, wenn wir jetzt füreinander Regeln aufstellen, wie wir jetzt was im Detail zu machen haben. Aber da steht es viel einfacher. Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen. Was immer ihr tut, essen oder trinken, was irgend ihr tut, im Namen des Herrn Jesus, danksagen dem Gott und Vater durch ihn. Für was ich nicht danken kann, wo ich Mühe hätte, danken zu können dafür, das lasse ich einfach sein. Zum Beispiel. Ja? Mehr brauchen wir dazu gar nicht sagen. Und dann, dass ich mir eben immer wieder bewusst mache, dass der Herr mich auserwählt, um seinen Willen in und mit mir auszuführen. 24 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche. Wenn wir alle das beherzigen, dann sind wir wirklich Auserwählte Gottes, mit denen Gott was anfangen kann. Und wir haben ja gesagt, er macht was mit uns, mit jedem Einzelnen. Und dafür wollen wir dankbar sein und immer wieder auch Dank sagen. Amen. Lieber Vater, hab Dank, dass du uns gesagt hast, dass wir Erwählte sind vor Grundlegung der Welt und dass du in deinem Wort ganz klar uns bezeigst, was du mit den Erwählten tun willst und auch tun wirst. Und so möchte ich auch immer wieder ein ganzes neues Ja sagen lernen, zu dem, was du durch mich tun willst, auch wenn es mir schwerfällt und wenn ich so viele Fragen dazu habe, die du mir auch jetzt nicht erklärst. Und das schenk du jedem Einzelnen von uns, dass wir uns mit der Einfachheit deines Wortes begnügen und dass wir fest daran glauben, du bist es, der es schafft in mir und durch mich und du bist es, der dein Ziel erreicht. Durch mich und durch alle deine Auserwählten, die du dir erwählt hast, über die Jahrtausende hinweg bis zum Ziel. So preisen wir dich und segnen dich auch an diesem Abend. Amen.
Vielen Dank für deinen Dienst. Und mir ist noch ein Gedanke gekommen zum Jona. Du hast gesagt, dass Gott mit dem Jona seinen Willen auch zu Ende gebracht hat, auch wenn er anfänglich in eine ganz andere Richtung gelaufen ist. Und da ist mir gekommen, dass Gott so vollkommen und vermögen ist, dass er in das Leben von dem Jona sogar auch noch seine Heilsgedanken hineinwebt, was er Jesus dann zum Beispiel auch als Zeichen nimmt, 3 Tage im Bauch des Fisches, so wird es auch ihm gehen. Und das lässt Gott in dem Leben von dem Jona einfach mit hineinfließen, obwohl es ja eben ein Umweg war, den er da gegangen ist. Und da frage ich mich auch manchmal, Umwege, die wir gehen oder die ich gehe, auf wie vielen Ebenen Gott da vielleicht auch Dinge für andere zum Segen werden lässt, die er verwendet zu seiner Zeit. Das weiß ich oft gar nicht. Das ist dann ein großer Trost, dass unser Herr da eben auch noch was draus machen kann. Ja. Dann wollen wir noch ein Lied singen. Wir singen das Lied 722, die Strophen 1 bis 4. O, dass ich 1000 Zungen hätte, ist die Melodie. 722, alle Strophen. Ich habe noch einen Vers aus Kolosser 3, 23. Den könnte man an die Verse, die du am Schluss gelesen hast, noch anreihen. Da geht es auch um das Arbeiten und Tun. Paulus schreibt hier, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Ich wünsche uns allen einen guten Nachhauseweg, einen gesegneten Abend. So der Herr will, sehen wir uns morgen um 10 Uhr wieder.